Vor ein paar Wochen war ich mit Freunden und unseren Ehefrauen im Kurzurlaub. Und an einem von den Tagen haben wir uns dazu entschieden, zu einer Sommerrodelbahn zu gehen. Und mit entschieden meine ich, wir Jungs hatten richtig Bock und unsere Ehefrauen, die waren alles andere als begeistert. Aber nach viel Überredungsaufwand haben sie sich mitschleppen lassen. Und dann sind wir dort angekommen und wir standen in der Schlange und wir Jungs haben sofort heiß hin und her diskutiert, wer denn unter uns eigentlich der Schnellste sein wird. Also wirklich wie im Kindergarten. Ja, man kennt das von den kleinen Jungs, ne? Wer ist der Schnellste unter uns? Genauso haben wir uns auch verhalten. Und mit Anfang 30 würde man eigentlich meinen, dass wir so langsam mal erwachsen werden sollten. Aber nein, das ist bei uns noch nicht wirklich ersichtlich gewesen. Und so haben wir dann heiß hin und her diskutiert und das Ganze hat sich dann emotional so hochgeschaukelt, dass wir ernsthaft darüber diskutiert haben, ob wir dann eigentlich überhaupt bremsen müssen oder können wir da einfach voll Karacho runterbrettern. Und natürlich, keiner von uns wollte Schwäche zeigen und deswegen haben wir natürlich alle einmütig gesagt, also ich bremse auf gar keinen Fall. Also ich nicht, ja. Und mit dieser Euphorie ging es dann an den Start und ich bin mit meiner Frau zusammen in einen Schlitten gegangen, weil wer die Physik kennt, wenn du mehr Masse hast, bist du noch schneller. Das wusste sie natürlich nicht, aber ne, ich denke voraus. Und dann ging es langsam los und dann wurde es immer steiler und immer schneller und ich habe schon gemerkt, okay, so langsam ist das Ding jetzt doch nicht, ne? Und dann ging es auf die erste Kurve zu und auf der rechten Seite stand ein Schild, ganz groß mit der Aufschrift in roter Farbe, Bremsen. Und ich dachte mir, ich bremse auf gar keinen Fall. Und so ging es dann in diese Kurve rein. Katastrophe, ey. Also wir sind gefühlt halbwegs fast rausgeflogen. Ich habe versucht, mit aller Kraft diesen Fliehkräften noch entgegenzuwirken. Und da habe ich dann verstanden, warum da Bremsen stand. Ja? Jetzt hat es Klick gemacht bei mir. Und dann kamen wir aber lebendig aus dieser Kurve raus. Und ich merkte sofort, blitzartig, das war keine normale Rodelbahn, die ich bisher aus meiner Kindheit so kannte. Ne? Und da hatte ich dann schon ein bisschen Angst. Und dann ging es aber schon auf die nächste Kurve. Und da hatten wir dann mittlerweile schon so 50 km/h gehabt. So Pi mal Daumen. Und diese Kurve war noch steiler gewesen als die erste. Also da ging es wirklich in kurzer Distanz um 180 Grad in die andere Richtung. Und wenn du 50 km/h hast, das ist schon ordentlich schnell. Ne? Und dann wieder, auf der rechten Seite war ein Schild, ganz groß, mit der Aufschrift in roter Farbe, Vorsicht, hier bremsen. Und ich dachte mir wieder, gut, man hätte meinen können, ich lerne aus meiner Vergangenheit, ne? Aber das Ding ist, ich wollte das maximale Abenteuer erleben. Und so sind wir in diese Kurve reingegangen. Ich war voller Angst, ich war auch voller Freude gewesen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe bei jeder Kurve lauter geschrien als meine Frau. Ist so. Aber ich habe nicht gebremst, also von daher, ja. Und dann sind wir endlich mal unten angekommen und ich habe auch sogar ein Bild mitgebracht, wie wir ausschauen. Also ich schaue relativ erleichtert aus, meine Frau hat noch so ein bisschen Angst gehabt. Und dann steigen wir aus und mein ganzer Körper hat gezittert vor Adrenalin. Aber ich habe mich so lebendig gefühlt, wie schon lange nicht mehr. Und das ist das Ding, ich will eigentlich in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich will in meinem Leben Abenteuer erleben. Ich will ganz viele Erlebnisse haben. Ich will ganz viele wunderbare Geschichten meinen Freunden unbedingt erzählen können, was ich alles so erlebt habe in meinem Leben. Und dann ist es aber auch so, es gibt so eine Sache, die ich mir mehr wünsche als alles andere. Und das sind Abenteuer und Erlebnisse mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und deswegen heißt auch der Titel der heutigen Predigt Abenteuerlich leben durch den Heiligen Geist. Und das Wunderbare ist, das ist nicht nur etwas, was ich mir wünsche für mein Leben, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist selbst sich für jeden Einzelnen von uns wünscht. Das ist, was auf seinem Herzen ist. Und eigentlich ist es so, dass das christliche Leben sollte eigentlich das abenteuerreichste Leben sein, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und Langeweile sollte eigentlich komplett fernab von jeglicher Realität sein in unserer Nachfolge von Jesus. Aber lasst mich euch mal kurz an der Stelle mal fragen, so auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 bedeutet, ey, euer christliches Leben ist komplett todlangweilig. Und 10 bedeutet, es könnte nicht abenteuerreicher sein. Wenn du dein christliches Leben betrachtest und bewerten würdest, wo würdest du sagen, stehst du auf dieser Skala? Also bist du eher in dem unteren Bereich oder bist du eher in dem oberen Bereich? Und je nachdem, wo du sagst, dass du gerade so stehst, versuch dir dann mal vorzustellen, wie würde aber dein Leben aussehen, wenn der Heilige Geist wirklich alles in deinem Leben tun dürfte, was er tun möchte? Wie würde dein Leben aussehen? Und ohne überhaupt zu wissen, was deine Antwort ist, kann ich dir schon sagen, wie dein Leben aussehen würde. Und zwar dein Leben würde aussehen wie das Leben von Jesus. Weil Jesus es uns vorgelebt hat, wie ein Leben mit dem Heiligen Geist aussehen kann. Und weil Jesus so mit dem Heiligen Geist unterwegs gewesen ist, wo der Heilige Geist wirklich alles in seinem Leben tun durfte, was er tun wollte, aus dem Grund und genau aus dem Grund hat Jesus ein Abenteuer nach dem anderen erlebt. Und Jesus hat so viele Abenteuer erlebt gehabt, dass der Jünger Johannes, das ist derjenige, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen ist, der hat natürlich diese ganzen Abenteuer eines Tages in seinem Evangelium niedergeschrieben. Ein Abenteuer nach dem anderen. Alles, was er mit Jesus erlebt hat. Und dann kommt er so zum Ende von seinem Evangelium und es fehlt ihm noch ein passendes Schlusswort. Wie soll er das ganze Leben von Jesus irgendwie noch so in einem Satz zusammenfassen? So, was könnte er jetzt noch sagen? Und dann denkt er nach und er überlegt sich, was hat er alles mit Jesus erlebt? Und es kommt eine Erinnerung nach der anderen hoch. Ein Abenteuer nach der anderen. Eine Erinnerung. Und sein Gehirn wurde wahrscheinlich überflutet mit Erinnerungen, weshalb er dann letztendlich als Schlusswort niedergeschrieben hatte, den allerletzten Satz. Und er sagte, es gäbe noch vieles, was man dann über Jesus sagen könnte, was man über sein Leben berichten könnte. Es gibt noch vieles, was man darüber sagen könnte, was Jesus getan hat. Aber wenn man alles einzeln aufschreiben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man schreiben müsste. So, das ist crazy. Wie viele Wunder hat Jesus dann eigentlich erlebt, von denen wir eigentlich gar nichts wissen? Aber Johannes sagt, boah, ich kann eigentlich nur noch abschließend diesen Satz hinschreiben und sagen, du, es gibt so viele Bücher, die man noch schreiben müsste. Und da frage ich mich manchmal, hey, was würde eigentlich Johannes über mein Leben sagen? So wie all die Erlebnisse, all die Abenteuer, die Geschichten, die ich so zu erzählen habe mit dem Heiligen Geist, welche würde er damit reinpacken? Und welche würde er auch über dein Leben dort reinpacken? So, wenn er ein Evangelium schreiben müsste über dein Leben, welche Geschichten fallen dir ein, die da drinnen stehen würden? Und das, was Johannes aber hier über das Leben von Jesus geschrieben hat, das sollte eigentlich eine Inspiration sein für uns, sodass wir erkennen können, was eigentlich möglich ist durch den Heiligen Geist. Und was ich so absolut verrückt finde, ist, dass Johannes das hier über das Leben von Jesus schreibt, aber nicht über sein gesamtes Leben. Johannes schreibt hier letztendlich nur über die letzten 3 Jahre in dem Leben von Jesus. Also nicht mal die 30 Jahre, die er davor gelebt hat. Hier geht es eigentlich nur über 3 Jahre. Und selbst in diesen 3 Jahren sagt er, du, es gäbe so viel zu schreiben. Es gäbe so viel zu berichten. Du, ich komme da gar nicht zum Ende. Das finde ich absolut crazy, was alles mit dem Heiligen Geist möglich ist. Und das Interessante ist, wir wissen ja super wenig über das Leben von Jesus vor seinem öffentlichen Dienst. Also da wird uns eigentlich nur berichtet, irgendwie als er 12 Jahre alt war, da war er im Tempel gewesen. Da wird uns erzählt, dass er mit 2 Jahren nach Ägypten geflohen ist. Aber ansonsten wissen wir über das Leben des Sohnes Gottes gar nichts. Also Jesus hat anscheinend ein ganz normales Leben gelebt. Also ein Leben, über das es anscheinend in diesen 30 Jahren nichts zu berichten gab. War einfach nicht relevant gewesen. Also es ist kein Zeichen passiert, es ist kein Wunder passiert, es ist keine Lehre passiert. Jesus hat gar nichts gemacht letztendlich. Er hat ein Leben gelebt wie jeder andere. Ein Gott wohlgefälliges Leben, definitiv ohne Sünde, aber auch ohne Zeichen und Wunder und auch ohne Abenteuer. Denn die Abenteuer von Jesus, die begannen erst bei seiner Taufe. Erst als der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt auf Jesus draufgekommen ist. Erst ab da ging die Post so richtig ab. Und das Ding ist, Jesus wollte ja sozusagen den Heiligen Geist nicht für sich selber haben, die Kraft Gottes nicht für sich selber haben, sondern es war schon immer sein Plan gewesen, es uns vorzuleben, sodass wir an seinem Leben sehen können, wie denn so ein Leben ausschauen könnte. Das heißt, er hat es uns vorgelebt, aber er wollte, dass auch wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und deswegen, als es dann so weit gewesen ist, heißt es in der Apostelgeschichte, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, auch ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auch ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes in eurem Leben erleben. Und der Hans-Georg hat es uns ja schon öfters mal erklärt gehabt, dass das Wort für Kraft, das griechische Wort Dynamis ist, wovon wir das Wort Dynamit haben. Also es handelt sich hier um eine Kraft, die Grenzen sprengen kann. Es handelt sich um eine unaufhaltsame Kraft. Und mit dieser Kraft sollten wir erfüllt werden. Und dann sagt aber Jesus, wir sollen ja aber nicht nur so damit erfüllt werden. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur so diese Kraft irgendwie einfach nur haben und uns kraftvoll und mächtig fühlen. Das ist nicht der, that's not the point. Das ist nicht darum, worum es geht, sondern wir sollen diese Kraft empfangen, sodass wir dann Zeugen sein können. Dass wir Menschen sein können, die bezeugen, dass es Gott gibt. Und wir sollen das nicht nur hier irgendwie in Jerusalem machen, in Judäa, sondern bis an die Enden der Erde. Jeder sollte das mitbekommen. Das ist, wer wir sein sollen. Und ein Zeuge zu sein bedeutet nicht, ein Zuschauer zu sein. So Zeuge und Zuschauer, das ist eigentlich genau das komplette Gegenteil voneinander. Und ich weiß nicht, wer von euch Fußball begeistert ist und gestern das Champions League Finale gesehen hat. Aber da war es letztendlich so gewesen, es gab sehr viele Zuschauer, Millionen von Zuschauern. Und die haben alle dieses Ereignis konsumiert. Aber ein Zeuge ist nicht derjenige, der es konsumiert, sondern ein Zeuge ist derjenige, der es durchlebt. Sieht ihr, ein Zuschauer ist passiv. Der sitzt hinter dem Fernsehen, macht ein paar Kommentare, denkt so, als könnte er es besser als die. Das ist ein Zuschauer. Aber ein Zeuge, das ist jemand, der aktiv mitten im Geschehen ist, der mitten auf dem Spielfeld steht. Deswegen ein Zeuge zu sein, bedeutet der Erlebende zu sein. Und das ist, wer wir eigentlich sein sollten. Das ist das, wozu wir berufen worden sind, diejenigen zu sein. Und das begeistert mich jedes Mal, wenn ich das so lese. Wir sind diejenigen, die Gott erleben sollen. Das ist, worum es geht. Das ist deine Berufung. Das ist, was Gott für dich will. Wenn du dich fragst, hey, was will eigentlich Gott von mir? Gott will, dass du ihn erlebst. Und nicht nur, dass du ihn erlebst, sondern dass seine Kraft durch dich fließt. Das ist eigentlich, worum es wirklich geht. Seht ihr, das, was wir hier machen, das ist wunderbar, so ein Gottesdienst. Und Gottesdienstbesucher zu sein, das ist ein klitzekleiner Teil vom christlichen Glauben und von unserem christlichen Leben. Aber um ein Gottesdienstbesucher zu sein, dafür braucht es keine Dynamiskraft. Aber für das Abenteuer, auf das der Heilige Geist jeden Einzelnen von uns nehmen möchte, dafür kann ich dir versprechen, es wird Dynamiskraft kosten. Und es ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir diese Kraft empfangen. Und das hat ja auch Gottfried letzte Woche gepredigt habt. So, es ging letztendlich darum, dass sie warten mussten. Weil Jesus gesagt hat, indem ihr wartet, ist Jesus der Überzeugung letztendlich, dass sie es ohne den Heiligen Geist gar nicht schaffen können. Ihr könnt das nicht ohne den Heiligen Geist, deswegen müsst ihr auf ihn warten. Aber als er dann gekommen ist, dann waren sie in der Lage, das zu tun. Und das Ding ist, der Heilige Geist kam vor 2000 Jahren. Das heißt, der Heilige Geist ist da und er wird auch immer da sein, aber er ist geblieben. Johannes sagt das sogar noch in seinem Evangelium, er betont es explizit nochmal, er ist nicht nur gekommen, sondern er ist geblieben. Das heißt, der Heilige Geist ist schon da. Die Kraft Gottes ist auch schon da. Und wir sind auch schon da. Und wir müssen eigentlich nur noch gehen, um Zeugen zu sein. Und genau da hakt's. Genau da hakt's. Seht ihr, in der Bibel, das finde ich so faszinierend, da wird beschrieben, dass der Heilige Geist ein verzehrendes Feuer ist. Er wird beschrieben wie diese explosive Kraft eines Dynamits. Er wird beschrieben wie ein starker Sturm, wie das Brausen im Himmel vor einem gewaltigen Gewitter. So, das ist, wie der Heilige Geist beschrieben wird. Das sind Elemente, die unaufhaltsam sind. So, wie willst du in der Lage sein, einen gewaltigen Sturm aufzuhalten? Es ist unmöglich. Aber es ist spannend, denn es gibt trotzdem eine Person, die in der Lage ist, diese Kraft aufzuhalten. Und das sind wir. Das bin ich. Und das bist du. Wir sind diejenigen, die in der Lage sind, diese Kraft aufzuhalten. Weshalb der Apostel Paulus zu uns sagt, hey, lasst den Geist. Lass ihn einfach. Lass ihn ungehindert durch dich wirken. Und dieser Vers ist sehr ermutigend für mich, weil das für mich letztendlich bedeutet, der Heilige Geist will wirken. Der Heilige Geist ist richtig on fire. Der Heilige Geist ist ready. Der Heilige Geist steht in den Startlöchern und er will eigentlich losgehen. Der Heilige Geist, der ist sowas von pumped. Also der ist richtig heiß, der scharrt mit den Hufen hinter sich und sagt, komm, lass uns Zeichen und Wunder tun, lass uns die Welt verändern. Aber anscheinend ist es möglich, diese Kraft aufzuhalten, diese unaufhaltsame Kraft. Es ist so crazy, wir haben die Macht, die Kraft des allmächtigen Gottes in unserem Leben abzubremsen. Und vielleicht sagst du gerade, hey du, mein christliches Leben ist eigentlich schon ziemlich langweilig. Da passiert einfach nichts. Dann kann ich dir letztendlich in einem Wort sagen, woran das liegt. Und zwar Bequemlichkeit. Bequemlichkeit hindert das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Diese Dynamiskraft, die ist zwar da, aber wenn wir mit dieser Kraft nichts machen, wenn wir nicht mal wagen, für eine andere Person zu beten, vielleicht eine fremde Person oder der von Jesus zu erzählen, wenn wir das nie tun, wird auch nie was passieren. Bequemlichkeit ist letztendlich der Ursprung von Langeweile. Bequemlichkeit und Abenteuer, die zwei passen nicht zusammen. Also du kannst kein bequemes Abenteuer erleben. Wenn schon, ist dein Leben ein Abenteuer oder ist es bequem. Aber ein bequemes Abenteuer gibt es letztendlich nicht. Und das Ding ist, ich finde, ein bequemes christliches Leben ist ein langweiliges christliches Leben. Aber das Leben mit dem Heiligen Geist, das ist fernab von jeder Langeweile. Das ist eigentlich eher so wie dieses Erlebnis, was ich hatte, eingangs erzählt habe, mit mir auf der Rodelbahn, wo du voller Freude, voller Begeisterung, bei jeder Kurve einfach nur am Schreien bist, voller Angst bist, aber auch voller Freude. Und dann bist du in dieser Rodelbahn und du fühlst dich so lebendig wie noch nie zuvor. Das ist eigentlich das Leben mit dem Heiligen Geist. Aber wenn man ständig einfach nur bremst, ja, dann wird es langweilig. Ich finde es langweilig, wenn Leute ständig auf der Rodelbahn da immer bremsen und oh nee, das wird mir jetzt zu heiß und jetzt wird es ein bisschen zu, ja, das ist langweilig, da runter zu fahren. Aber es macht erst so richtig Spaß, wenn du einfach mal loslässt und einfach mal darauf vertraust, dass du sicher bist und dass du da runterbrettern kannst. Anstatt das immer zu alles zu kontrollieren und alles versuchen, irgendwie gehemmt zu unter Kontrolle zu halten und ja, hier zu bremsen, hey, vertrau einfach mal drauf. Vertrau einfach mal drauf, dass du sicher und fest verankert bist in der Rodelbahn Gottes und dass der Heilige Geist dich lenkt und dich leitet. Und das Einzige, was du tun musst, ist einfach nur nicht zu bremsen. Wenn ein Gedanke in deinen Kopf kommt, wo der Heilige Geist sagt, hey, bete mal für die Person. Hey, leg mal deine Hand auf die Person und bete, dass sie wieder gesund wird. Dass du dann nicht sagst, nee, das will ich nicht. Sondern dass du auch immer sagst, ja, weißt du was, ich habe gerade Angst, aber let's go. Und dann, ich verspreche dir, du wirst etwas erleben, was dich begeistern wird. Und dann beginnen wir, das Leben zu leben, was Gott schon immer für uns vorgesehen hat. Ein Leben voller Zeichen und voller Wunder, voller Begeisterung, voller Geschichten, die du unbedingt deinen Freunden erzählen möchtest. Den du unbedingt den anderen Menschen hier in der Gemeinde erzählen möchtest, wenn du nächsten Sonntag in die Gemeinde kommst und sagst, du, ich muss dir was erzählen, was der Heilige Geist in meinem Leben getan hat. Und wie so ein ungehindertes, abenteuerliches Leben ausschauen kann, das möchte ich euch gerne anhand von der Apostelgeschichte ein bisschen vor Augen führen, wie so etwas aussehen kann. Und das ist eine Geschichte, die jetzt so ungefähr kurz nach dem Pfingstereignis ist. Also wir sind jetzt auch eine Woche nach Pfingsten und wir wissen nicht genau, wann diese Geschichte stattgefunden hat. Vielleicht sind es ein paar Wochen, ein paar Monate, man weiß nicht genau. Aber das ist so ungefähr der Timeframe. Und da sehen wir letztendlich, was die Apostel erlebt haben damals. Und ich finde es spannend, denn hier wird beschrieben, nur in einem Satz, so eine Art Resümee gegeben über das, was sie dort erlebt haben. Und es heißt, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und außergewöhnliche Dinge. Und was ich so krass finde, es heißt nicht irgendwie ganz allgemein, dass das einfach nur passiert ist. Es heißt nicht einfach nur, Gott hat diese Wunder vollbracht und diese außergewöhnlichen Dinge. Es heißt nicht einfach nur, dass es einfach nur so passiert ist, sondern der Jünger Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und auch die Apostelgeschichte, ihm war es wichtig zu betonen, dass es durch die Apostel geschehen ist. Das heißt, ohne die Apostel wäre es nicht passiert. Weil seht ihr, der Heilige Geist, der kann natürlich auch ohne Menschen wirken. Er hätte es auch ohne die Apostel machen können. Der Heilige Geist ist natürlich grenzenlos, der muss sich von niemandem was sagen lassen, der ist nicht beschränkt, der braucht theoretisch niemanden. Er hat sie nicht gebraucht. Er hätte auch so wirken können und weißt du was, es wäre wahrscheinlich noch viel effizienter und viel besser gegangen. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Er will es nicht ohne uns machen. Er wollte es nicht ohne die Apostel machen, sondern er wollte es durch die Apostel machen. Der Heilige Geist will durch dich wirken. Ansonsten will er nicht wirken. Das ist einfach, wie er drauf ist. Wir glauben an einen dreieinen Gott, einen Gott, der in sich selbst Gemeinschaft ist. Gott liebt Gemeinschaft. Gott will immer in Gemeinschaft Dinge machen. Ich bin genauso. Ich will nicht alleine in den Urlaub gehen. Ich will mit meiner Frau, am besten noch mit Freunden, in den Urlaub gehen. Ich liebe Gemeinschaft. Ja, weil Gott auch Gemeinschaft liebt. Und Gott will es durch dich auch tun. Und so erlebten sie ein Wunder nach dem anderen. Und alle, die an Jesus glaubten, die trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Und die Salomo-Halle, das ist eigentlich im Prinzip ein Ort, wo Gläubige sich treffen. Genauso wie hier das Musikum auch. Wir treffen uns auch regelmäßig, einmütig, hier im Musikum. Und dann ist es auch so, dass die Salomo-Halle ein sehr öffentlicher und zentraler Ort gewesen ist. Also das hat jeder mitbekommen, dass diese Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und dann dort an dem Ort, dort wo sie gewesen sind, dort waren sie sehr präsente Zeugen gewesen. Und das führte dazu, dass die Gemeinde ständig gewachsen ist. Es heißt Scharen von Männern und Frauen. Ich weiß gar nicht, wie man sich überhaupt vorstellen muss, wie das ausgesehen haben muss. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an unseren Herrn Jesus. Und seht ihr, wir in unserer Gemeinde, wir erleben vielleicht jetzt gerade keine Scharen, aber für die Taufe am 28. Juni haben wir so viele Täuflinge, wie wir in unserer Gemeinde noch nie gehabt hatten, in unserer ganzen Kirchengeschichte letztendlich. Ja, ihr könnt gerne klatschen, ja. Es ist begeisternd. Es tut sich was. Ja, und damals haben die natürlich auch diese ganzen Scharen von Männern und Frauen getauft. Das hat wahrscheinlich eine Ewigkeit gedauert, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und da war so eine Dynamik da gewesen. Und deswegen sind so unfassbar krasse Wunder passiert. Also zum Beispiel heißt es hier, überall, also nicht nur an einem Ort, nicht nur an einem Tag oder irgendwie so etwas, nicht nur an Pfingsten, sondern überall, wo Petrus hingegangen ist, da trug man die Kranken und legte sie auf die Fußgängerzone. Einer neben den anderen. Man legte Gelähmte dorthin, Blinde dorthin, geistig Behinderte dorthin, Menschen mit allen möglichen Gebrechen legte man dort auf die Straße. In der Hoffnung, dass wenn Petrus einfach nur an diesen Menschen vorübergeht, sein Schatten sie vielleicht berühren würde und sie geheilt werden. Das ist crazy. So, stell dir mal vor, der Apostel Petrus geht hier durch die Tür, durch die Fußgängerzone in Amberg. Und dann auf einmal kriegen die Leute das mit. Und auf einmal legen sie einfach die kranken Menschen dort auf die Straße, einfach auf die Fußgängerzone. Einer neben den anderen. Und dann geht Petrus an die vorüber und sein Schatten geht einfach über sie und sie werden geheilt. Das sprengt meine Vorstellungskraft, wie das überhaupt möglich ist. Ich meine, er hat nicht mal seine Hand aufgelegt, er hat nicht mal für sie gebetet, er hat nicht mal zu ihnen gesprochen oder irgendwas getan. Heilung ist einfach aus ihnen geflossen, weil der Heilige Geist auf ihn gewesen ist. Es ist einfach nur passiert. Vielleicht hat sich Petrus gar nichts dabei gedacht. Vielleicht wollte Petrus einfach nur, keine Ahnung, es war ein heißer Sommertag gewesen, er wollte ein Eis essen und ist dann einfach nur in diese Fußgängerzone gegangen und es ist einfach passiert. Und einer nach dem anderen ist geheilt worden und springt auf vor Freude. Und dann heißt es, weil das ja überall passiert ist, nicht nur an einem Ort, nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern die Menschen haben das mitbekommen. Die Menschen haben mitbekommen, hey du, der in seinem Schatten ist einfach über mich gegangen und ich bin einfach geheilt worden. Und das hat sich so sehr rumgesprochen, dass die Menschen aus allen möglichen Orten, aus Jerusalem einfach herbeiströmten und sie brachten die Kranken und von bösen Geistern Geplagten zu den Aposteln. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz in dieser ganzen Geschichte. Alle wurden geheilt. Oh, ich liebe das. Gott hat niemanden ausgelassen. Jeder, der gekommen ist, hat das empfangen, nachdem er sich gesehnt hat. Gott hat niemanden leer nach Hause geschickt. Gott hat niemanden unverändert nach Hause geschickt. Jeder wurde geheilt. Und das, was ich so ein bisschen daraus höre, ist, jeder hat Gott erlebt. Jeder hat den Heiligen Geist erlebt. Jeder hat die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben erlebt. Und ich bin mir sicher, keiner von ihnen war gelangweilt gewesen, sondern da war ein Abenteuer nach dem anderen. Und ständig kamen Menschen und sie strömten herbei. Seht ihr, das sind eigentlich so Phänomene, die man eigentlich nur aus den Evangelien kennt. Das sind Phänomene, die man eigentlich nur von Jesus kennt. Das kennt man gar nicht von den Jüngern von Jesus. Das kennt man eigentlich nur von Jesus. Ich meine, ihr kennt vielleicht auch diese Geschichte, wo Menschen sich um Jesus strömten und dann war da eine Frau gewesen, die krank war und sie hat einfach nur sein Gewand angefasst, ohne dass Jesus sie überhaupt gesehen hat, ohne dass Jesus für sie gebetet hat, Hand aufgelegt hat und sie ist auch einfach heil geworden. Und manchmal ist Jesus auch in Städte hineingegangen oder er wollte hineingehen, aber er konnte nicht, weil so viele Menschen ihnen entgegengekommen sind. Solche Phänomene gab es eigentlich nur in dem Leben von Jesus. Und jetzt auf einmal passiert es bei den Aposteln. Warum? Weil es derselbe Geist ist. Der gleiche Geist, der in Jesus war, ist der gleiche Geist, der in den Aposteln ist. Und deswegen passierten auch die genau gleichen Wunder. Ein Abenteuer nach dem anderen. Und so wie es halt in jedem guten Abenteuer ist, es gibt Höhepunkte, aber es gibt auch Tiefpunkte. Und so ist es eigentlich auf einer Achterbahn. Es geht hoch, aber es geht dann wahrscheinlich auch manchmal sehr rapide nach unten. Und genauso war es hier bei den Aposteln auch gewesen. Das, was sie bis jetzt erlebt haben, das waren alles Höhepunkte gewesen. Das war Highlife. Ey, Leben mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, war der Hammer gewesen. Und dann war es aber so, dass auf einmal eine Wende passiert ist. Denn das hat nicht jedem gefallen, was da passiert ist. Denn die hohen Priester, beziehungsweise der hohe Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben das mitbekommen. Und die sind natürlich neidisch gewesen. Denn die ganzen Menschen sind ja jetzt zu den Aposteln geströmt und nicht zu ihnen. Und natürlich, wenn die Menschen zu den Aposteln strömen, dann heißt es ja, dass sie weg von ihnen strömen. Und dann kommt Neid hoch. Und dann haben sie überlegt, hey, was sollen wir jetzt eigentlich mit den Aposteln machen? Was sollen wir mit denen tun? Wie können wir denn irgendwie diese Dynamik, die sich da entfaltet, wie können wir das denn bremsen? Und dann heißt es hier, sie ließen die Apostel festnehmen und das städtische Gefängnis werfen. Das städtische Gefängnis aus dem Grund, weil es ein sehr öffentliches Gefängnis war. Und sie wollten sie öffentlich demütigen. Sie wollten sie öffentlich diskreditieren. Und so wurden die Apostel einfach da reingeworfen, ohne Verhör, ohne zu wissen, wie lange sie dort sein werden, ohne überhaupt schuldig zu sein. Sie haben Gutes getan. Sie haben getan, was Gott wollte. Und sie werden einfach ins Gefängnis geworfen. Und dann sitzen sie einfach da. Doch dann, in der Nacht, in derselben Nacht, öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen. Tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat, die zum Leben führt. Und genau das taten sie. Sie standen auf, am nächsten Morgen gingen sie raus und gingen in den Tempel und sie predigten zu den Menschen. Ich gehe noch ganz kurz zurück, das solltet ihr nicht sehen. Und dann war es so gewesen, dass während dieser Zeit, wo sie dann einfach rausgegangen sind, dass der Hohe Rat eine Sitzung einberufen hat. Und sie haben überlegt, was sie jetzt machen sollen mit den Aposteln. Sie haben das Ganze natürlich nicht mitbekommen. Und dann haben sie sich endlich entschieden und sie haben dann der Tempelwache gesagt, die Apostel zu holen. Die Tempelwache ist losgegangen, sie kamen zum Gefängnis, aber da war niemand da. Und dann kamen sie zurück und sie haben es dem Hohen Rat in dieser Sitzung gemeldet und sie haben gesagt, du, wir waren dort. Wir haben die Türen gesehen, die waren fest verschlossen. Die Wachen waren vor dem Gefängnis gewesen. Wir haben die Türen aufgeschlossen, sind reingegangen, aber da war niemand da. Und der ganze Saal war sprachlos gewesen. Keiner konnte sich erklären, wie das passiert ist. Und dann heißt es, doch dann kam jemand und meldete ihnen und sagte, stellt euch vor, ey, die Männer, die ihr ins Gefängnis habt werfen lassen, die stehen im Tempel und die predigen, die lehren das Volk. Und sofort sind die Männer rausgegangen und sie waren außer sich gewesen und sie wollten die Apostel zur Rede stellen, was das denn eigentlich soll. Und sie sagten zu ihnen, hey, haben wir denn euch nicht, ihr Deppen, haben wir denn euch nicht, strengstens verboten, jemals wieder unter der Einberufung dieses Namens zu predigen. Und was macht ihr? Was macht ihr? Ganz Jerusalem ist erfüllt mit eurer Lehre. Genauso wie Jesus es gesagt hat, geht zuerst nach Jerusalem, dann nach Judäa, dann nach Samarien und dann an die Enden der Erde. Und genauso haben sie es getan. Und dann sagte aber Petrus und die anderen Aposteln zu ihnen, man muss einfach Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist, worum es geht. Wem gehorchst du? Gehorchst du Gott oder den Menschen? Gott oder deine Menschenfurcht? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr ans Kreuz habt schlagen lassen. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und hat ihm einen Ehrenplatz gegeben an seiner rechten Seite. Und er hat ihn zum Herrscher und zum Retter gemacht, um das ganze Volk letztendlich zur Umkehr zu führen. Und sodass sie letztendlich Vergebung empfangen. Und wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, der denen gegeben worden ist, die Gott gehorchen. Wir sind Zeugen von dem allem. Und als diese Apostel das dann zu denen gesagt haben, die sind zornig gewesen. Sie waren wutentbrannt gewesen. Und sie haben wieder überlegt, was sollen wir jetzt mit den Aposteln machen? Es bringt ja anscheinend nichts, sie ins Gefängnis zu werfen. Also haben sie sie auspeitschen lassen. Und haben sie wieder verboten, über Jesus zu predigen. Und dann heißt es, die Apostel sind rausgegangen, und sie verließen den Hohen Rat voller Schmerzen. Das steht da nicht. Sondern das heißt, sie waren voll Freude gewesen. Darüber, dass Gott sie als würdig geachtet hat, Schmach und Schande für den Namen von Jesus zu erleiden. Und obwohl ihnen zum zweiten Mal gesagt worden ist, dass sie nicht predigen sollen, obwohl sie bereits im Gefängnis waren, obwohl sie ausgepeitscht worden sind, heißt es hier, sie lehrten weiterhin unbeirrt, jeden Tag. In den Tempel, in den Privathäusern, das, was wir letztendlich als Kleingruppen bezeichnen. Und sie lehrten dort, dass Jesus der Messias ist. Wenn ich solche Geschichten lese, dann sind das Geschichten, die das Leben so richtig zu einem Abenteuer machen. Das sind Geschichten, die ich so meinen Kindern erzählen würde, meinen Enkeln, meinen Urenkeln, den nächsten Generationen. Das sind Geschichten, die ich unbedingt jedem weitererzählen wollen würde. So, das sind Geschichten, die es würdig sind, in der Bibel niedergeschrieben zu werden, um alle Christen zu jeder Zeit und zu jeder Generation zu ermutigen, zu erkennen, was möglich ist durch den Heiligen Geist. Aber es fängt alles damit an, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Es fängt alles damit an, dass wir aus unserer Bequemlichkeit heraustreten. Es fängt alles damit an, dass wir es einfach mal wagen, auf dieses Abenteuer zu gehen mit dem Heiligen Geist. Und dann beginnen wir ein Leben zu leben, was wir uns nie hätten vorstellen können, wenn wir einfach nur nicht den Heiligen Geist bremsen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir genau das Gleiche sagen können wie die Apostel auch, die gesagt haben, wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, der denen gegeben ist, die ihm gehorchen. Und dann werden wir auch genauso wie Petrus sagen können, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch wenn die Menschen wir selber sind. Seht ihr, wir sind doch eigentlich diejenigen, wo wir dieser Stimme in unserem Kopf, die immer wieder da ist, dieser Minderwert, diese Zweifel, die letztendlich da sind, die sagen, hey, wag es lieber nicht, tu es lieber nicht, bleib lieber bequem auf der Couch, red nicht mit anderen Menschen über Jesus, red nicht mit deinen Arbeitskollegen über Jesus und auch vor allem nicht mit einer fremden Person. Trau dich einfach nicht, leb lieber ein ganz bequemes Leben, achte auf dich selber. Ja, mach deinen Job und dann leb dein Leben. Fokussiere dich einfach nur auf dich selber. Das sind so Stimmen, die da sind. Das sind auch Stimmen, die in meinem Kopf da sind. Ah, es ist so bequem jetzt einfach, vor allem im Sommer, lieber zu chillen, als vielleicht für jemanden anders zu beten. Wo ich eigentlich doch weiß, irgendwie, ich spüre es in mir drin, der Heilige Geist will eigentlich, dass ich für diese Person bete, aber ich widerstehe dieser unaufhaltsamen Kraft in mir. Es sind Stimmen, die da sind, die uns sagen, hey, lass lieber im stillen kleinen Kämmerlein einfach daheim unseren Glauben leben, aber ja nicht in der Öffentlichkeit. Aber seht ihr, für dieses kleinliche Leben, für dieses bequeme Leben, dafür sind wir nicht erschaffen worden in dem Ebenbild Gottes. Du wurdest erschaffen, um letztendlich das Leben Gottes in dir zu haben und es nach außen zu tragen. Der Heilige Geist hat dir Leben eingehaucht, sodass du ein Leben leben kannst, das der lebende Beweis für die Existenz Gottes ist. Sodass andere Menschen dein Leben anschauen und sie erkennen, dass Gott in deinem Leben ist. Das ist, wozu du berufen bist. Das ist, wozu du erschaffen worden bist. Seht ihr, wir sehen diese Geschichten von den Aposteln und sie begeistern mich auch, aber seht ihr, die Apostelgeschichte, das kann auch deine Geschichte sein. Denn der gleiche Geist, der in ihnen ist, ist auch der gleiche Geist, der in uns ist. Seht ihr, Jesus ist nicht mehr leibhaftig unter uns. Die Apostel sind auch nicht mehr hier, aber du bist hier. Und der Heilige Geist ist auch hier. Und das ist alles, was er braucht. Eingangs habe ich zu euch geredet und ich habe euch gefragt, ob ihr euer christliches Leben jetzt gerade eher als langweilig bezeichnen würdet. Und wenn das du bist, dann möchte ich einfach ermutigen, heute oder auch vielleicht nächste Woche ins Gebet zu gehen und den Heiligen Geist zu fragen, dir eine Person zu zeigen, nur eine Person, für die du beten sollst. Vielleicht ist es ein Freund, aber vielleicht ist es auch eine fremde Person. Und dann geh auf diese Person zu und frag sie, ob du für sie beten kannst, dass Gott ein Wunder tut in ihrem Leben. Und ich bin mir sicher, dass wenn du nächste Woche wiederkommst, dass du mir nicht erzählen wirst, wie gelangweilt du warst, sondern ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist durch dich gewirkt haben wird. Und ich weiß, dass es manchmal so ist, dass wir uns Predigten anhören und dann haben wir Gottesdienst und danach ist dann alles irgendwie so wieder vergessen. Das wünsche ich mir eigentlich nicht für euch. Ich wünsche mir wirklich, dass jeder eins von euch das tut. Es ist nur eine Hausaufgabe. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Menschen wir erreicht haben würden, wenn jeder nur eine Person ansprechen würde. Eine fremde Person. Und ich weiß, das kostet sehr viel Überwindung. Ich weiß, wir haben Angst, wir werden nervös, wir fangen an zu zittern und sind uns unsicher und so weiter. Ich weiß, ich fühle das genauso. Ich bin da, ich bin bei euch. Ja. Aber ich möchte gerne für dich beten, wenn das genau du bist, wo du sagst, boah, ich will eigentlich bequem leben, du. Ich will eigentlich wirklich diese Handbremse wirklich einfach so fest anziehen, wie nur möglich und mich am besten gar nicht bewegen. Dann möchte ich für dich beten. Ja, Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du erschaffen hast, wunderbar erschaffen hast, sodass sie Gefäße sind, Gefäße Gottes, durch die du fließen möchtest, Herr. Das ist, wer sie sind, um deine Zeugen zu sein, hier auf Erden. Und wir sind jetzt hier. Und du bist jetzt auch hier. Und du siehst, wie ängstlich wir sind. Du siehst, wie viele Gedanken da in unserem Kopf sind. Aber eigentlich, es gibt nur eine Stimme, die wir folgen müssen. Es gibt nur eine Stimme, die wir gehorchen müssen. Und ich bitte dich, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, mit dieser Dynamiskraft, uns zu helfen, unseren inneren Ängsten, Zweifeln, Minderwert und was auch immer da ist, Herr, zu überwinden. Sodass wir dann rausgehen können und ein Leben leben können voller Abenteuer, voller Erlebnisse und voller Zeichen und Wunder. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und dann noch das letzte Lied singen.